Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Die nächste Energiekrise bedeutet also auch den nächsten Abschlag für unsanierte Immobilien. Nach der Energiekrise 2022 stiegen die Abschläge für Immobilien mit hohem Energieverbrauch erheblich an. Wiederholt sich nun diese Geschichte und was bedeutet das für die Anleger? Das ist unser Thema heute in der 1A-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund für unsere Folge? Wie haben sich die Energiekosten entwickelt? Wie entwickeln sich die Abschläge für Immobilien mit höherem Energieverbrauch? Werden die Abschläge wieder steigen und was bedeutet das alles für Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über ein Grundlagenthema. Es geht um die Energiepreise, die natürlich Einfluss haben auf alles andere auch. Das wollen wir wirtschaftlich fundieren. Dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn. Und wir haben ihn tatsächlich wieder hier, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Nach der Energiekrise, könnte man inzwischen fast sagen, oder? Es gibt immer einen neuen Grund. Diesmal ist es die Straße bei Hormuz. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall wollten wir mal reinschauen, was sind eigentlich so ein paar, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlich fundierte Daten der manchmal etwas aufgeheizten Debatte über das, was in dieser Wahnsinnsdurchgangsstraße von Hormuz eigentlich passiert. Wobei, ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen, das ist total interessant. Man glaubt ja immer, da geht der Haupttraffic durch, aber zwei große Fähren, also Fähre sagt man als Hamburger, das heißt, wie heißen es denn, diese Kreuzfahrtschiffe? Lagen also vor Dubai und kamen nicht weg. Und von 1000 Mann Besatzung waren nur noch 40 übrig auf jedem Schiff. Die konnten das auch operieren. Und dann gab es einen Waffenstillstand. Und ein Freund von mir arbeitet in hoher Position bei dieser Unternehmung und sage ich, und kriegt ihr eure Schiffe wieder? Und war so, ja klar, ist ja Waffenstillstand und so. Sagt er, ja, das ist ein bisschen tricky. Wir verlieren jeden Tag richtig Geld. Mit jedem Tag, die das Ding nicht fährt. Und der Iran hat nun gesagt, ihr könnt gerne vorbeifahren. Wir hätten gerne 2 Millionen Euro Transfer pro Schiff und das würden wir auch gerne bezahlen. Problem ist Wirtschaftsembargo. Wir können es nicht überweisen. Also blieb dieses Schiff nur doch liegen. Also das sind alles so Momente, wo ich denke,
es ist der Wahnsinn. Aber es sind doch Kreuzfahrtschiffe durchgefahren, oder?
Ja, genau. Die haben jetzt irgendwie eine Lösung gefunden. Ich habe nicht hinterfragt, wie das jetzt doch geflossen sein konnte, trotz Wirtschaftsembargo. Aber das sind so Sachen, über die macht man sich so in der Medienlage keine Gedanken. Weil man so denkt, na ja, also jetzt ist ja Waffenstillstand, jetzt wird alles entspannter, aber das Wirtschaftsembargo ist ja nicht aufgehoben und die, naja, also wie auch immer, lass uns da wissenschaftlicher einsteigen. Und das aus deinem Mund, wo kommen wir denn dahin, wenn wir überhaupt solche Gedanken streuen? Also da, lass uns lieber auf die Empirie schauen, was ist der Hintergrund für unsere Folge heute?
Genau, also wer sich noch zurückerinnert, 2022, wir hatten diesen scharfen die Energiekrise, die hohen Energiekosten und das hat ja auch was mit der Struktur im Immobilienmarkt verändert. Wir hatten auf einmal einen deutlichen Run auf energieeffiziente Gebäude, weniger Nachfrage nach Immobilien mit hohem Energieverbrauch. Und du hast es ja gesagt, nach der Energiekrise ist vor der Energiekrise, jetzt haben wir eben wieder eine Energiekrise und jetzt stellt sich natürlich die Frage, werden wir was Gleiches erleben? Ja, das heißt, werden wir möglicherweise wieder eine Situation haben, in der eben die Energieeffizienz ein deutliches Differenzierungsmerkmal im Wohnimmobilienmarkt darstellt. Und dieser Frage sind wir im Rahmen unseres Wohnindex nachgegangen. Im Wohnindex machen wir nicht immer nur die einfachen Zahlen, wie entwickeln sich Preise und Mieten, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, sondern wir haben immer auch ein Sonderthema. Und das Sonderthema diesmal war eben Anstieg der Energiekosten und Folgen für den Immobilienmarkt, und dazu wollen wir jetzt gerne sprechen.
Dann lass uns raufschauen. Wie haben sich die Energiekosten entwickelt? Ich meine, so die nicht empirische, ganz subjektive Einschätzung an den Tanksäulen ist, ups, das ist jetzt mal ein Euro teurer geworden. Aber lass uns mal sozusagen empirisch draufschauen, nicht so für die Momentaufnahme, sondern wie ist die Entwicklung der Energiekosten denn tatsächlich?
Genau, also wir haben uns das mal genauer angeschaut und wir haben so den maximalen Preisausschlag uns angeschaut zwischen dem Beginn der Krise und dem Zeitpunkt, wo wir eben den maximalen Preisaufschlag hatten. Und da stellen wir dann einfach im ersten Schritt mal fest, naja, 2022 war tatsächlich schon nochmal anders. Ja? Also natürlich sehen wir jetzt, was an den Tankstellen los ist, und das ist sehr bitter. Aber wir hatten damals beim Heizöl, wir schauen jetzt ja nur auf die Immobilienkennziffern, beim Heizöl einen Preisanstieg um 112% in der Spitze. Und beim Gas von 221%. Ja, also das ist natürlich schon massiv. Wir sehen jetzt bislang deutlich schwächere Entwicklungen. Das Heizöl hat sich um 47% verteuert. Das ist natürlich auch schon erheblich. Beim Gas haben wir bisher noch kaum was erlebt. Das sind 5%. Ich war gerade heute auf einer Konferenz, wo dann auch über die makroökonomische Situation dann referiert wurde. Und da wurde auch nochmal herausgestellt, naja, wir haben natürlich auch Schiffe, die LNG-Gas, also Flüssiggas, nach Europa bringen durch die Straße von Hormuz, gerade aus Katar. Aber das macht in Deutschland gerade mal 7% der Gaspreise aus oder der Gasimporte aus. Und das ist natürlich extrem wenig. Und insofern ist der Effekt vielleicht auch gar nicht so groß, wie man das vielleicht sich erwartet. Aber wir sehen natürlich auch, das muss man fairerweise auch sagen, dass die Gaspreise ja erst nach und nach an die Konsumenten weitergereicht werden. Also das heißt, die meisten haben 12-Monats-Verträge und man sieht jetzt, die Preise sind natürlich schon etwas gestiegen, klar, aber viele haben noch günstige Preise, und insofern kommt es sehr darauf an, wie das alles weitergeht. Letztlich gibt es viele Beobachter, die sagen, so ganz stark werden die Preisausschläge jetzt nicht mehr sein, sondern die Marktteilnehmer erwarten eigentlich eher, dass die Energiepreise auch wieder runterkommen werden. Sprich, sie setzen auf eine Entspannung an der Straße von Hormuz. Aber wir wissen das natürlich alles nicht. Ja? Also das kann sich eben in die eine oder andere Richtung entwickeln. Aber wir haben auf jeden Fall einen Energiepreisschock. Aber, und das ist eben für die Einordnung schon mal sehr wichtig, der ist weniger scharf als das, was wir 2022 erlebt haben. Die Gasversorgung, die auf einmal zur Disposition stand, aber auch die ganzen Ölimporte, die wir auch aus Russland getätigt haben, das hatte einfach eine ganz andere Dimension für Deutschland als das, was jetzt im Nahen Osten passiert.
Stellt sich natürlich die Frage, klar, das geht alles sozusagen viel langsamer und viele haben langlaufende Verträge, aber die Kaufentscheidung, die ist natürlich unmittelbar getrübt von dem individuellen Eindruck und ganz subjektiven Eindruck, den ich habe. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, das geht jetzt alles in die falsche Richtung, da ist ein Krieg und so weiter, dann beeinflusst das meine Kaufentscheidung wahrscheinlich unmittelbar. Insofern ist natürlich die Frage, wie entwickeln sich die Abschläge für Immobilien mit höherem Energieverbrauch, weil der Käufer natürlich in der Jetztzeit lebt und nicht in Verträgen, die noch 12 Monate dauern, weil die Immobilie gehört ihm ja noch nicht.
Richtig. Und das haben wir uns genauer angeschaut, auch in der längeren Linie mal. Also wie hat sich das vor der letzten Krise entwickelt und wie hat es sich danach entwickelt? Und was können wir dann jetzt für Schlussfolgerungen ziehen? Und es ist ganz interessant, also Benchmark ist hier die Energieeffizienzklasse A beziehungsweise A+, also die allerhöchste Energieeffizienzklasse. Und die Frage ist, wie viel günstiger sind dann Immobilien, die beispielsweise die Energieeffizienzklasse B haben oder die eben sogar H oder G haben, ja, also deutlich schlechteren Energieträger. Und es ist ganz interessant, wenn wir das jetzt mal mit der Energieeffizienzklasse Effizienzklasse B erstmal anschauen, dann stellen wir schon fest, da gab es auch 2018 schon Abschläge, die waren etwa 8% günstiger. Und diese Abschläge sind eigentlich relativ konstant geblieben. Ja, bis 2022, das waren immer so um die 8%. So, und dann mit der Energiepreiskrise sind diese Abschläge dann nochmal ein bisschen gestiegen. Da sind sie auf etwa 12-13% gestiegen. So, und wenn wir das jetzt aber weiter fortsetzen, dann sehen wir, naja, sie sind wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber sie sind eigentlich auf einem relativ hohen Niveau geblieben, nur so am aktuellen Rand Richtung 2026, da gab es einen kleineren Abschlag. Ja. So, wie ist das zu interpretieren? Naja, die Nachfrage ist natürlich nach diesen Immobilien mit etwas schlechterer Energieeffizienzklasse erstmal zurückgegangen. Und sie ist jetzt nicht wieder so stark angestiegen oder die Zahlungsbereitschaft ist dafür nicht so stark angestiegen, wie es vor der Krise war. Und ganz besonders extrem ist das natürlich bei den Immobilien mit sehr hohem Energieverbrauch. Wir nehmen jetzt nur mal die Energieeffizienzklasse H. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also 2018 war der Abschlag fast 30%. Ja, also nur aufgrund der unterschiedlichen Energieeffizienz. Und dieser Abschlag hat sich aber bis kurz vor der Krise, wir erinnern uns, es gab ja zunehmend Nachfrage nach Immobilien, die niedrigen Zinsen haben immer mehr Anleger gelockt. Es gab viele, die gerade in Wohnimmobilien auch investieren wollten, weil wir hatten Corona, wir konnten in kaum irgendwas anderes investieren und die Abschläge sind dann runtergegangen bis auf 20%. Das heißt von minus 30% auf minus 20%. Das heißt, in dieser Phase haben wenig energieeffiziente Immobilien, also überproportional stark zugelegt. So, und dann kam die Energiepreiskrise und der Abschlag ist von minus 20% wieder auf minus 25 bis minus 27% gesunken. Und jetzt über die letzten Jahre sehen wir auch wieder so einen kleinen Anstieg, aber wir sind immer noch bei einem Abschlag von minus 23%. Ja, waren jetzt viele Zahlen, die wir hier haben, aber die Tendenz ist eigentlich relativ klar. Wir haben vor der letzten Energiepreiskrise einen starken Anstieg gehabt der Nachfrage. Energieeffizienz spielte weniger eine Rolle. Und dann haben wir einen starken Preiseinschlag erlebt. Ja, alle Immobilien mit schlechterer Energieeffizienzklasse haben deutlich verloren. Und das hat sich so ein bisschen erholt, aber eben nur ein bisschen. Ja, das heißt, es ist immer noch so, dass Immobilien, die eben eine schlechtere Energieeffizienzklasse haben, immer noch einen relativ hohen Abstand haben. Einen höheren Abschlag als vor der letzten Energiepreiskrise. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass die Abschläge eben heute höher sind als bei der letzten, also als vor der letzten Krise.
Die Frage, die sich ja stellt, ist, wie kommt das? Also sagt man, okay, ich gehe da rein, ich saniere sowieso, die Baukosten gehen hoch und es ist für mich die Sanierungsperspektive attraktiver als die Neubauperspektive. Ist das, was wir in den niedrigeren Abschlägen sehen?
Also woher kommt das? Ich glaube, dass wir erstmal diese Phase vor 2022, wo wir gesehen haben, die Energiepreis oder die Energieeffizienzabschläge sind kleiner geworden. Das liegt einfach daran, naja, man hat zunehmend überlegt, wo kann ich denn noch investieren? Was sind denn die Alternativen? Und weil eben die sehr hochwertigen Immobilien schon sehr teuer waren, ist man zunehmend eben auf andere Immobilien ausgewichen und deswegen haben die stark zugelegt. So, und dann kommt eben dieser Energiepreisschock und alle sagen, oh, Vorsicht, der Energieverbrauch ist ja jetzt deutlich teurer geworden, also steigt der Abschlag. So, und jetzt sehen wir seitdem, ich würde sagen, so eine vielleicht eine gewisse Normalisierung, ja, dass du sagst, okay, Energieeffizienz ist schon irgendwie wichtig, aber man hat sich so langsam eigentlich wieder rangetastet an den Markt, aber ohne, dass man jetzt diese alten Preisabschläge wieder erreicht hätte. Sprich, die Attraktivität ist schon geschmälert von wenig energieeffizienten Gebäuden. Und insofern ist eben auch die Entwicklung in gewisser Weise eingepreist, dass eben Energiekosten tendenziell höher sind und höher steigen können.
Du sagst eingepreist, also bedeutet das für die Abschläge, dass sie wieder steigen?
Also interessant bei dem ganzen Phänomen, ich weiß, es ist eine komplexe Materie, ja, mit den Abschlägen und da muss man den Knoten irgendwo lösen. Noch komplizierter könnte ich das machen. Wir haben in dem Papier eben auch analysiert, wie haben sich denn wie hat sich der Preisprozess geändert? Das Interessante ist ja bei Inseraten, du kannst ja verfolgen, wie die preislich die Inserate gestaltet werden. Ja, also es gibt Leute, die stellen ja mehrfach ein. Ja, also wenn ich jetzt ein Makler bin und stelle die erste Immobilie ein und ich fange hoch an und dann reduziere ich irgendwann. Ja, oder ein Privatverkäufer macht das teilweise auch so. Das kannst du verfolgen. Und gerade bei den in der Immobilien mit hohem Energieverbrauch gab es teilweise eben sehr starke Preiskorrekturen noch. Ja, das heißt, es gab große Reduktionen der Preise noch in der Inseratsdauer. Ja, das eben darauf hindeutet, dass es schwieriger war, die zu verkaufen. Das hatte sich zuletzt mehr oder weniger nivelliert. Ja, das heißt, der erste Preis war auch näher an dem letzten Preis dran. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wird sich das jetzt entwickeln? Werden wir jetzt wieder einen deutlichen Zuwachs sehen bei den Abschlägen? Und ich glaube, wir werden schon weitere Abschläge sehen. Ja, das heißt, wir werden nochmal so eine kleine Korrektur erleben, aber die wird deutlich geringer ausfallen als 2022. Also 2022, gerade bei den Immobilien mit hohem Energieverbrauch, da waren es ja teilweise extra 8-9%, die Preise nochmal nachgegeben haben im Verhältnis zu den besonders energieeffizienten Gebäuden. Ich glaube, das wird diesmal nicht passieren. Es ist eher vielleicht ein kleiner Effekt nochmal um die 2-3%. Aber im Wesentlichen, das meine ich ja mit eingepreist, ist ein möglicher Energiepreisschock vielleicht schon eingepreist geworden. Aber ich glaube, was sich jetzt ändern wird, und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht die richtige Nomenklatur, jetzt nur über Energieeffizienz zu reden. Ich glaube, was vielen jetzt nochmal bewusst geworden ist, ist, dass eben Erneuerbare wichtig sind. Ja? Und dass ich eben, wenn ich erneuerbare Energien habe, ob das nun Sonne ist, ob das nun Wind ist, letztlich eine Wärmepumpe oder das Fernwärmenetz oder ähnliches, dass ich da etwas weniger Preisausschläge erwarten kann. Ja, das heißt, ich werde möglicherweise oder mehr Haushalte werden realisieren, dass die Sicherheit bei erneuerbaren Energien insgesamt etwas höher ist als eben bei Brennstoffen, die ich importieren muss und wo man eben stärker von der Geopolitik abhängt. Und wir haben es jetzt noch gar nicht thematisiert, aber es gibt ja auch einen neuen Vorschlag jetzt der Bundesregierung beim Heizungsgesetz, was da natürlich das nochmal verstärken wird. Es ist ja so, dass man eigentlich gesagt hat, wir wollen technologieoffen sein. Ja? Jeder soll selber entscheiden, was für eine neue Heizung baut er ein. Jetzt hat die Koalition aber gesagt, wenn du aber jetzt Gas einbaust, die neue Heizung Gas ist oder die neue Heizung Öl ist, dann soll der Vermieter 50% der Energiekosten tragen. Ich meine, das ist ja eigentlich ein wahnsinniger Bruch mit dieser Idee der Technologieoffenheit, denn das gilt eben nicht bei erneuerbaren Energien. Aber von der Wirkung her geht es natürlich genau in die Richtung, dass die Leute sagen werden, oh, wir haben hier starke Preisausschläge möglicherweise bei fossilen Brennstoffen und ich werde auch noch doppelt bestraft, weil der Mieter auch noch ein Anrecht hat, dass der Vermieter, der Investor eben die Heizkosten bezahlt, was eben überhaupt nicht so vorgesehen ist sonst. Und ich glaube, das wird schon dazu führen, dass wir da einen stärkeren Schubs noch in Richtung erneuerbare Energien haben und mehr Immobilieninvestoren vielleicht von vornherein das Thema Klimaneutralität, erneuerbare Energien mitdenken werden.
Die Frage, die sich natürlich bei diesem Thema immer wieder stellt, ist das ein echtes oder ist es ein künstliches? Also funktioniert dieses Einpreisen auch noch, wenn irgendwann mal eine Regierung kommt, die sagt, also diese politischen Rahmenbedingungen, die schwäche ich jetzt ein bisschen ab, explodieren dann die alten, ich sag mal, nicht so energieeffizienten Gebäude im Preis oder was ist, weil es ist ja in Wahrheit ein künstlicher Markteingriff, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass wir hier einen Markteingriff haben, der darauf basiert, dass jetzt ganz viele da draußen unterwegs sind und sagen, ja, also das mit der CO2-Neutralität, das ist genau mein Thema auch und deshalb, also das, die gibt's auch, will ich gar nicht kleinreden, aber das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit. Das heißt, wir haben hier mal wieder eine künstliche Verknappung oder einen künstlichen Eingriff durch Regulatorik, richtig? Und ist das von Bestand? Glauben wir, dass das von Bestand ist? Oder erinnern wir uns noch an Robert mit seinem Heizungshammer? der ja auch gerne mal am Ziel vorbeigeflogen ist und dann hinterher korrigieren musste. Und gibt es irgendwann mal, auch gerade in der Perspektive, und das ist ja das, was es interessant macht, wir haben immer weniger Bautätigkeit. Das heißt, die Anzahl der Gebäude wird jetzt eher stagnieren als noch zunehmen. Und irgendwann mal muss ich ja auch sagen, okay, dann muss ich was mit dem Bestand machen. Und das muss ja irgendwann auch in der Politik ankommen, wahrscheinlich viel zu spät und dann wieder hauruckartig. Aber das ist ja etwas, das ich als Investor, wenn ich in eine Immobilie investiere, auch mitdenke, dass ich denke, naja, vielleicht ist der Markt im Moment auch künstlich, wie soll ich sagen, am Preis dieser Immobilien vorbei und in der Zukunft könnte sich das aber nochmal wieder lockern. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht mit Blick auf die?
Es hängt natürlich wesentlich von den zukünftigen Energiepreisen ab. Und was passiert, wenn wirklich man weniger reguliert, ja, und weniger sich einmischt? Ich hätte die These, dass irgendwann dieser Aufschlag, dieser Prämienaufschlag für Energieeffizienzklasse A, ne, also wir haben ja immer noch fast 10% Preisunterschied zwischen A und B. Ja, und dann gibt es nochmal weitere 5% gegenüber C. Da kann man schon, also unter sonst gleichen Bedingungen, ja, gleiches Gebäude, so ganz kriegst du es rechnerisch nicht raus, aber von der Idee her gleiches Gebäude, es ist alles gleich, nur das eine ist noch mehr deutlich stärker gedämmt als das andere. So, und ob sich diese 15% oder 10% Preisaufschlag dauerhaft halten lassen, ist eben die Frage. Weil wenn wir wirklich mal in eine Welt kommen, wo Energie wieder reichlicher vorhanden ist, ja, dann spielt es eben auch nicht die große Rolle, welchen Energieverbrauch ich dann habe. Der ist relativ niedrig und es rechtfertigt sich dann quasi nicht, dass der Preisaufschlag für Energieeffizienzklasse A so groß ist. So, die Frage ist aber natürlich bei den fossilen Energien, naja, da muss man schon irgendwann sagen, die werden ja einfach tendenziell knapper. Ja? Also mit Blick auf 20 Jahre können wir schon davon ausgehen, dass Öl noch knapper ist und auch das Gas knapper ist. Und insofern die Preise nochmal steigen werden. Das halte ich schon für plausibel, dass sich das hält. Natürlich, wenn wir irgendwann keine CO2-Bepreisung hätten, ja? Also wir hätten jetzt einen radikalen Shift und die nächste Regierung sagt, Umweltschutz interessiert uns alles nicht mehr, hätte das vielleicht natürlich schon einen gewissen Effekt, aber wir sehen ja auch, die USA verfolgen ja so eine Politik, aber trotzdem sieht man ja, dass Erneuerbare durchaus boomen, auch in den USA, weil es sich eben auch wirtschaftlich rechnet. Und ich denke, von daher werden wir schon diese Differenzierung haben, aber so in den ganz hohen Energieeffizienzklassen, da glaube ich, die werden enger zusammenrücken, weil man irgendwann sagen wird, also ob du nun ein paar Kilowattstunden mehr oder weniger pro Jahr verbrauchst, das macht's da eigentlich nicht aus.
Das war jetzt schon eigentlich ein Teil, eine Teilantwort auf unsere Abschlussfrage, nämlich was bedeutet das alles für Investoren? Vielleicht hast du noch 3,5 Hinweise, die wir jetzt gerade noch nicht gestriffen haben. Hau raus.
Ja, das war jetzt so die langfristige Perspektive. Bei den kurzfristigen Perspektiven ist natürlich schon so, dass diese neue Energiepreiskrise, auch wenn sie nicht so schlimm ist, aber natürlich vielleicht auch Chancen bietet, an der einen oder anderen Stelle solche sanierungsbedürftigen Immobilien zu kaufen. Und wir müssen uns einfach klar machen, da draußen gibt es ganz viele Investoren, viele Anleger, die sind älter, die haben so ein altes sanierungsfälliges Mehrfamilienhaus und die sagen sich eigentlich, das will ich mir gar nicht antun. Und jetzt mit den steigenden Energiepreisen dann vielleicht noch mehr sagen, okay, die Sanierung will ich ja gar nicht, also versuche ich das Ding jetzt zu verkaufen und versuche noch einen ordentlichen Preis zu machen. Also ich glaube, es gibt schon Chancen für Investoren. Wir hatten ja auch schon mal Vertreter von geschlossenen Fonds da, die eben auch eine Strategie verfolgen, dass sie eben diese alten Mehrfamilienhäuser kaufen. Aber es gibt sicherlich auch viele private Investoren, die genau diese Strategie verfolgen. Das heißt, wenn man eben ein gutes Konzept hat und eine gute Idee hat, wie man die Sanierung angeht, gibt es sicherlich da interessante Möglichkeiten, gerade jetzt in diesem Umfeld, wo vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen nervöser wird. So, und ich glaube, dass dieses Thema Klimaneutralität bei allem Politischen, was da auch drinsteht, aber im Endeffekt ist es eben auch ein Stück Resilienz, das man hat, ne? Also wenn ich eben einen so geringen Energieverbrauch habe, dass ich das selber mit vorhandenen Ressourcen, ob das nun Solar ist oder ob das nur mit Wind ist oder auf jeden Fall Erneuerbare haben langfristig auf jeden Fall niedrigere Erstellungskosten, Und davon kann man eben auch profitieren. Ich glaube, da gibt es schon auch eine ökonomische Ratio, ne? Nicht unbedingt allerhöchste Energieeffizienzklasse, aber eine ordentliche Energieeffizienzklasse zu erreichen, plus eben erneuerbare Energien. Und ich glaube, da tendiert der Markt zunehmend hin. Und diejenigen, die das gut umsetzen können zu vernünftigen wirtschaftlichen Kosten, die werden da auch ökonomisch erfolgreich sein.
Der klassische Pareto. Die 20% tun, die 80% der Ergebnisse erschlagen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja, ist doch gut.
Sehr gut. Dann danke ich dir da draußen fürs Interesse an dieser Folge. Ich danke dir, Michael, dieses Thema möglichst wissenschaftlich zu greifen und nicht so subjektiv wollte ich sagen, subjektiv mit Einschlägen, gefärbt durch den Blick an die Tanksäule. Wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag ab 4.59 Uhr wieder für euch da. Natürlich dann nicht live, aber aufgenommen. Und wir freuen uns im Übrigen wahnsinnig darüber. Und es kostet euch gar nichts, hilft uns aber gewaltig, wenn ihr mal bei YouTube vorbeischaut, unseren Kanal findet und einfach mal ein Abo dalasst. Oder auf Spotify oder auf Apple. Egal, wo ihr es gerade hört, bitte lasst uns ein Abo da. Und gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommentiert sie. Wir versuchen, dem nachzugehen. Und dann bis hoffentlich nächste Woche Donnerstag. Alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.